Garlem. Das Schattenspiel. Von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Vierter Teil. Garlem und Kirai befinden sich in der Hand von Kirais Vater, dem Gangsterboss Connor Varidur. Während eines Abendessens in dessen Haus kommen sich Garlem und Kirai näher. Letztere hasst ihren brutalen und ruchlosen Vater und fürchtet um Garlems Sicherheit. Ihre Furcht ist mehr als berechtigt, denn Varidur plant, seinen unfreiwilligen Gast an Ruli Khan auszuliefern, einen galaktischen Tyrannen, auf dessen schwarzer Liste Garlem ganz oben steht.
Verzeih. Varidur lächelte nervös. Vielleicht weißt du, dass ich selbst über nicht geringen Einfluss in diesem Quadranten verfüge, auch wenn meine Macht vor der deinen verblasst. Was ich sagen will, ist dies. Wenn du deine Pläne in die Tat umsetzt, werde ich dir den syndolonischen Raum mit Freuden zu Füßen legen und ihn in deinem Namen als Statthalter verwalten. Und als Zeichen meiner Aufrichtigkeit und meiner Wertschätzung habe ich ein ganz besonderes Geschenk für dich. Etwas, nach dem du seit einiger Zeit suchst, soweit mir bekannt ist.
Die Maske zeigte keine Regung. Doch die Stimme sagte:
Sprich.
Heska sah Varidur lächeln, diesmal wissend.
Wie ich gehört habe, lässt du nach diesem Individuum suchen.
Auf einen Wink von ihm erschuf das Holocom ein weiteres Abbild zwischen ihnen. Es zeigte den Scan des grauhäutigen Jungen in seiner Bewusstlosigkeit und die schwarzen Schleifen, die um seinen Unterarm lagen. Die Maske beugte sich vor.
Interessant, sagte Ruli Khan.
Heska erlaubte sich ein leises Ausatmen. Seltsam, wie einem das Universum manchmal ungeahnte Trümpfe in die Hand spielte. Er dachte daran, wie der Junge vorhin bewusstlos auf der Brücke des abgewrackten terranischen Frachters vor ihm gelegen hatte. Als Kirai ihnen mit Tränen in den Augen klarmachte, dass es sich bei ihm um die Nummer 2 des legendären Vago handelte, hatte er geahnt, dass ihnen ein dicker Fang ins Netz gegangen war. Während sie ihn scannten, um hinter das Geheimnis seiner Laserimmunität zu kommen, hatte er Varidur kontaktiert.
»Bring ihn zu mir. Sofort«,
hatte dieser gefordert.
»Lebendig und unversehrt.«
Er hatte Heska in Kenntnis gesetzt, dass nur wenige Tage zuvor, als sie aufgebrochen waren, um die widerspenstige Tochter ihres Herrn einzufangen, diesen die Nachricht eines seiner Agenten erreicht hatte. Anscheinend hatte Ruli Khan ein monströses Kopfgeld auf den grauhäutigen Jungen einer unbekannten Spezies ausgesetzt. In dem Fahndungshologramm wurde weiterhin vermerkt, dass er eine Verbindung zu dem toten Erzpiraten Vago hatte, sowie irgendeinem Terraner, der ebenfalls auf Khans Abschussliste stand. Und dass er möglicherweise ein Artefakt bei sich trug, bestehend aus zwei schattenartigen Spiralen, die sich umeinander schlangen.
»Das ist die Chance, auf die ich seit Jahren warte«,
hatte Varidur Heska eingeschärft. Nicht, dass er dies nicht von allein begriffen hätte.
»Verlieh in seiner Gegenwart nur ein Wort über Khan und du bist tot.«
»Der Junge gehört dir, großer Khan«, sagte Varidur nun, »genau wie das Artefakt, das er trägt.«
Heska brannte genauso sehr darauf wie sein Boss, zu erfahren, was es mit dem verfluchten Ding auf sich hatte, wer oder was der Junge war. Aber sich Ruli Khans Gunst zu erkaufen, war wichtiger als ihr Wissensdurst. Und es schien, als ginge Varidurs Plan auf.
»Ich werde ein Schiff entsenden«, sagte Ruli Khan.
Varidurs Augen funkelten begeistert.
»Natürlich, großer Khan. Und mein Angebot an dich?«
»Mach dir darüber keine Sorgen, Connor Varidur«,
sagte die Abgrundstimme.
»Ich vergesse niemals einen Gefallen.«
Varidur verneigte sich tief.
»Ich danke dir, großer Khan.«
Das dunkle Hologramm verblasste,
Trotzdem war Heska, als hinge seine Präsenz immer noch im Raum, wie ein unsichtbarer Geist oder ein Fluch. Sein Herr und Meister zeigte ein triumphierendes Lächeln.
»Du hast deine Befehle.«
Heska lächelte zurück.
»Natürlich, Boss.«
Er wandte sich der Tür zu. Kirai erschrak, als sie Heskas Schritte hörte. Sie war aus dem Korridor verschwunden, noch bevor die Tür sich öffnete. Sie hatte alles gehört, jedes einzelne Wort. Sie wusste, dass Garland kein Unschuldiger war, aber sie wusste auch, dass er auf der Jezebel versucht hatte, sie zu beschützen. Sie hatte gehofft, ihm das Leben retten zu können, indem sie Heska sagte, wer er war. Aber wie es aussah, hatte sie seinen Untergang damit nur hinausgezögert. Sie wollte ihm helfen, musste ihm helfen. Sie war vielleicht die Einzige, die das noch konnte. Und da war noch etwas anderes, das über ihre Schuldgefühle hinausging. Die Art, wie er sie anlächelte, sein Interesse an ihr, das vielleicht doch nicht gespielt war, etwas in seinem Blick, das sie faszinierte. Aber was sollte sie tun? Was konnte sie tun? So unauffällig sie konnte, ging sie an den Männern ihres Vaters vorbei, auf dem Weg zurück in ihre Gemächer. Einen Ausdruck trotzigen Stolzes auf dem Gesicht, während sie ihre beiden Herzen dröhnen hörte. An ihrem Ziel angekommen, öffnete sie die Tür und erschrak. Ein alter Syndulon stand dort.
»Kirai«, sagte er, »ich weiß, was du gehört hast.«
Die Stimme.
»Tiru«,
sagte Kirai und fiel ihm um den Hals. Er hauchte ihren Namen und strich ihr durch das Haar. Seine weißen Bartstoppeln kitzelten sie, als er sie an sich drückte.
»Es tut mir leid«, sagte er, »dass du wieder hier bist. Ich meine, es ist schön, dich wiederzusehen, aber es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie sie dich gefunden haben.«
»Aber sie haben nicht rausgekriegt, dass du...«
»Nein«, sagte er, »der alte Tiro ist clever, schon vergessen?«
Er wischte sich eine Träne aus dem Auge.
»Aber komm«,
er blickte zur Tür.
»Besser, wir reden woanders.«
Sie nickte. Gemeinsam gingen sie in das blau glänzende Bad ihrer Gemächer. Kirai drehte die Schalldusche auf und sie sprachen mit leiser Stimme, halb übertönt von dem Ultraschallbrummen.
»Ich habe dich vermisst, Tiro«,
sagte sie und blickte in sein faltiges, mageres Gesicht mit dem jungenhaften Lächeln.
»Ich wollte dich kontaktieren, aber...«
»Gut, dass du es nicht getan hast. Man kann nicht vorsichtig genug sein.«
Tiro richtete seine graue Kappe. Sie erkannte an seiner fahrigen Bewegung, wie unruhig er war. Seine Stimme klang noch immer wie das Raunen alter Bäume im Wind. Kirai hatte sie immer gemocht. Sie kannte Tiro ihr Leben lang. Er war der oberste Überwachungstechniker ihres Vaters, zuständig für die Hauskameras und Sicherheitsdrohnen, Wanzen und alle anderen elektronischen Auswüchse von Varidurs Paranoia. Und er war ein guter Freund ihrer Mutter gewesen, so wie er Kirais Freund war. Wann immer die Kälte ihres Vaters sie verzweifeln ließ, hatte er sie mit kleinen Geschenken aufgemuntert, die er über eigens programmierte Drohnen in ihren Gemächern platzieren ließ, hatte ihr Witze und Anekdoten über das Kommsystem geschickt und ihr nachts Schlaflieder abgespielt. Natürlich im Verborgenen. Immer im Verborgenen. Kirai liebte Tiro wie einen Großvater, und er liebte sie, als wäre sie eines seiner eigenen Kinder. Doch sie hatten so gut wie nie von Angesicht zu Angesicht miteinander gesprochen. Es war Tiro gewesen, der ihr die Flucht durch subtile Manipulationen des Überwachungssystems ermöglicht hatte. Durch falsche Kamerafeeds und Holos hatte er es aussehen lassen, als ob sie durch eine Nachlässigkeit der bezahlten Killer ihres Vaters entkommen war, hatte Freunde herbeigetrommelt, die Kirai aus dem Dschungel jenseits des Hauses abgeholt und sie in den nächsten Raumhafen geschmuggelt hatten.
»Mach dir keine Sorgen um den alten Tiro«,
hatte er damals gesagt, als er ihr von seinem Fluchtplan für sie erzählt hatte und sie gezittert hatte vor Sorge, ihr Vater könne dahinter kommen und ihn genauso vernichten, wie er ihre Mutter vernichtet hatte.
»Dein Vater hat mich nicht angeheuert, weil ich ein Stümper bin«,
hatte er gesagt.
Es wird funktionieren, Mädchen. Du wirst frei sein.
Sie schuldete ihm viel, so viel, und er hatte nie etwas dafür verlangt.
Hauptsache, du bist in Sicherheit, hatte er gesagt. Das allein genügt mir schon.
Dennoch war sie wieder hier, und ihr einziger Trost war es gewesen, ihn wiederzusehen, lebendig und unversehrt. Natürlich wusste sie, welches Risiko er einging, jetzt bei ihr zu sein. Wenn man sie hörte, zusammen sah. Sie fragte sich, welchen technischen Trick er angewandt hatte, um die Wachen in diesem Teil des Hauses abzulenken. Was die nanogroßen Kameras in ihren Räumen jetzt in der Sicherheitszentrale zeigten.
Mädchen, hör mir zu.
Tirus Miene wurde todernst.
Seit du wieder hier bist, habe ich das Überwachungsnetz angezapft und dich im Auge behalten. Für den Fall, dass du meine Hilfe brauchst. Ich weiß, dass du sie belauscht hast. Und was sie vorhaben.
Wer ist dieser Khan? Fragte sie.
Es ist besser, wenn du das nicht weißt.
Was hat er mit Galen vor?
Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube nicht, dass wir es herausfinden wollen. Hör mir zu, Kirai. Ich habe einen Plan.
Sie starrte ihn an.
Nein. Warte, lass mich ausreden.
Sie werden dahinter kommen. Sie werden sich zusammenreimen, dass du mir geholfen hast, und sie werden dich...
Nein, das werden sie nicht, sagte Tiru. Und selbst wenn, ob ich heute sterbe oder in ein paar Monaten, es macht keinen Unterschied, solange ich dir noch einmal helfen konnte.
In ein paar Monaten? Was meinst du? Statt einer Antwort krempelte er den rechten Ärmel seines Overalls hoch. Kirai erstarrte, als sie seine Adern sah, die sich wie Würmer unter seiner fast weißen Haut hinzogen. Sie waren dunkel, als wäre das Blut in ihnen geschwärzt und verdorben.
Blutfäule, sagte er, im Endstadium. Zu spät für eine Therapie.
Tiru, hauchte sie. Etwas stach ihr in die Augen.
Ist halb so wild,
sagte er und krempelte den Ärmel zurück, als wolle er ihr den Anblick ersparen.
Ich hatte ein gutes Leben, habe gut verdient, auch wenn das Geld vom größten Dreckskerl aller Zeiten stammt. Meine Familie ist in Sicherheit auf Gamula Nebor. Mit falschen Identitäten und den nötigen finanziellen Mitteln, um neu anzufangen. Nur das ist wichtig. Und dass du von hier wegkommst. Hoffentlich für immer.
Kirai sagte nichts. Ihre Kehle war wie zugedrückt. Es tut mir leid.
Mädchen, 163 Standardjahre sind lange genug.
Er zeigte ein Lächeln mit gelben Zähnen.
Mein Vater ist nicht halb so alt geworden.
Sie fiel ihm ein weiteres Mal in die Arme und drückte ihn fest an sich. Ich will nicht, dass du stirbst, wollte sie sagen. Ich will, dass du mitkommst. Ich will, dass du bei mir bist. Tiro tätschelte ihr den Rücken. Sie fühlte, wie seine eigenen Gefühle drohten, ihn zu übermannen.
Mädchen, sagte er leise, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, wie schnell Khans Schiff hier sein wird. Wie ich das Universum kenne, wird es eher früher als später sein.
Sie löste sich von ihm, so schwer es auch war. Was hast du vor? Fragte sie.
Also, sagte er, hör mir gut zu.
Er war zurück in dem kleinen, schnittigen Raumjäger der Dreskulak-Klasse, seine Hände am Steuer und Vago auf dem Pilotensitz direkt hinter ihm, von wo aus er die sekundären Waffensysteme kontrollierte. Jenseits der Kraftfeldkanzel des Jägers gähnte der atemberaubende, beängstigende, wunderbare Abgrund des Weltalls, und direkt voraus glitt ein einziges Schiff durch das Vakuum. Ein Schiff, das gleichzeitig alle Schiffe war, die sie jemals geentert und geplündert hatten. Galen fühlte das vertraute Kribbeln in seinen Fingern, wie bei jedem anstehenden Beutezug zuvor, und er spürte die schwarzpelzige Hand des Borgonen auf seiner Schulter,
spürte Stolz und Zuversicht durch die Berührung fließen. »Du bist mieser Piratenabschaum«, wollte Garland sagen. »Ein verkommener, verlogener, betrügerischer, blutgieriger Bastard. Aber ich liebe dich, auch wenn ich dir das nie gesagt habe. Du bist mein Vater.« Er wollte ihm sagen, wie sehr er sich wünschte, dass alles wie früher wäre, dass sie wieder auf Raubzügen über die Sternwege streiften, Vater und Sohn, Seite an Seite, die Schurkenkönige der Galaxis. Stolze, verwegene, nicht unterzukriegende Mistkerle, frei wie die Sonnenwinde. Er wollte ihm sagen, wie sehr er sich nach der Zeit sehnte, als die Dinge noch simpel waren und sein Kurs klar. Doch Vagos Hand lag nicht länger auf seiner Schulter. Garland drehte sich um. Die dunkle Gestalt war zurück. Der Schattenriss.
»Garland«,
flüsterte er. Es klang fast sehnsüchtig. Eine schöne, klagende Stimme, die ihn entsetzte.
»Ich kann dir einen neuen Kurs geben. Eine neue Bestimmung. Neue Macht. Neue Liebe, du musst nur mit mir kommen.«
Eine schwarze Hand streckte sich Garland entgegen und er fürchtete ihre Berührung.
»Komm mit mir!«
Er wich vor der Hand zurück, doch in der Enge des Raumjägers gab es kein Entkommen. Er hörte, wie die Gestalt seinen Namen rief, spürte ihre Berührung auf seiner Brust und schrie. Und er schrie noch, als er erwachte. »Fuck«, hauchte er, in kalten Schweiß gebadet, wobei sein Herz hämmerte wie ein ganzer Industriekomplex. Das Null-Schwerkraftbett hielt ihn in seiner unspürbaren Umarmung. Er drehte sich zum Fenster, sah dort draußen fremde Monde über einem fremden Garten leuchten.
»Ich hab verdammt nochmal die Schnauze voll von diesem Orakelmist«,
brüllte er die Helix an.
»Du warst das, richtig? Du spukst in meinem verdammten Schädel rum!«
Die Helix antwortete nicht. Er vernahm nur ihr unterschwelliges, halb entferntes Flüstern.
»Hör auf damit! Ich schlaf schon beschissen genug, auch ohne deine Hilfe! Wenn du mir was sagen willst, sag es! Hast du mich verstanden?«
Er fürchtete sich halb davor, wieder ihre Stimme in seinem Kopf zu hören. Aber die Helix schwieg.
»Wenn du Langeweile hast, dann zauber mich aus diesem Scheißkasten hier raus!«
Noch während er es aussprach, zuckten Erinnerungen durch seinen Geist. Monster aus Schatten, die drohten, seine Freunde zu zerfleischen. Eine Welt der Finsternis, ohne Licht und Leben, wie er sie kannte. Doch die Helix reagierte nicht. Garland strich sich frustriert das Haar zurück.
»Verdammt nochmal«, murmelte er. »Was soll ich tun? Was muss ich sagen? Was?«
Er konnte nicht länger liegen bleiben. Er hatte schrecklichen Durst und wollte gerade den Robodiener anweisen, ihm ein Glas Wasser zu besorgen, als ihm einfiel, dass er das nervige Ding ausgeschaltet hatte. Vorhin, kurz bevor ihn seine Müdigkeit niedergerungen hatte. Er blickte auf sein Armband kommen. Er hatte weniger als eine Stunde geschlafen. Er hatte Schlimmeres befürchtet. Trotzdem ärgerte er sich, dass er überhaupt eingenickt war. Er ging auf und ab und zupfte immer wieder an seinem Hemd, als könnte das den Schweiß im Stoff trocknen. So geräumig sie auch sein mochte, auf einmal erschien ihm seine Suite erstickend eng. Unruhe erfüllte ihn. Er musste einen weiteren Erkundungsgang durch den Palast starten und nach Schwachstellen in Varidurs Netz suchen. Doch seine Gastgeber hatten andere Pläne, wie er feststellte, als sich die silberweiße Tür der Suite weder durch Berührung noch durch Stimmbefehl öffnete.
»Komm schon, du Mistding!«
Garland rüttelte an der Klinke und schlug gegen das Türblatt. Ohne Erfolg. Er sparte sich weitere Mühen und stieß ein humorloses Lachen aus. Es war soweit. Sie machten keinen Hehl mehr daraus, dass er ein Gefangener war. Sein Puls beschleunigte sich. Adrenalin vertrieb die letzten Reste von Müdigkeit aus seinen Knochen und seinem Geist. Wieso jetzt? Was war passiert, dass Varidur ausgerechnet jetzt die nette Onkelmasche fallen ließ? Was immer es war, es konnte nichts Gutes sein. Irgendetwas war im Anflug, das fühlte er. Und er wollte nicht mehr hier sein, wenn es an die Tür klopfte. Er untersuchte die Fenster in jedem Zimmer seiner Suite. Sie waren, soweit keine Überraschung, allesamt versiegelt. Die Scheiben waren aus Adamantglas und nicht mal durch das Inferno im Herzen einer Sonne zu zerstören. Wunderbar. Bleib ruhig, Mann, ganz ruhig. Er hob den Arm und betrachtete die Helix.
Sie hat viele Talente,
hatte Vagos Aufzeichnung gesagt, kurz bevor das Teil mit ihm verschmolzen war.
Aber in erster Linie ist sie ein Schlüssel.
Vielleicht meinte er damit nicht nur einen Schlüssel zum Schattenraum. Öffne die Tür, befahl er dem Artefakt. Na los, jetzt mach schon! Wenn die Helix ihn hörte und verstand, dann gehorchte sie nicht.
Komm schon!
Rief er aus.
Verdammt, jetzt sag nicht, du bist beleidigt!
Er hielt die Helix wie einen Scanner vor das elektronische Türschloss. Es bewirkte nichts.
Ich glaub das nicht!
Er trat gegen die Wand. Auch das zeigte keine Wirkung. Er sank zusammen und barg das Gesicht in den Händen. Neuer Schweiß durchnässte sein Hemd, kalt und klamm.
Denk nach, beschwor er sich. Du bist schon aus ganz anderen Kerkern entkommen. Lass dir was einfallen. Na los!
Doch ein Teil von ihm, ein pessimistischer und wahrscheinlich realistischer Teil, sagte ihm, dass er nur seine Energie vergeudete. Connor Varidur wusste, wie er seine Gefangenen an Ort und Stelle behielt. Garlan fluchte, lange und ausgiebig. Er rechnete damit, jeden Moment das Knallen von Stiefelschritten aus dem Korridor zu hören, seine Wärter, die kamen, um ihn zu holen, um ihn aufzuschneiden, auszuweiden, was auch immer. Vielleicht wäre das seine Chance. Vielleicht konnte er sie überraschen, sobald sie die Tür öffneten. An der ganzen Armee von Schergen vorbeihetzen, sich ein Schiff schnappen und... Na klar, sagte eine zynische Stimme in seinem Kopf. Und wenn ein Kronk Flügel hätte, wäre er ein Drachengeier. Er verfluchte die Helix mit feuriger Inbrunst. Wenn er sie wenigstens klar und deutlich hören könnte, wie zuvor. Wenn das verfluchte Scheißding endlich aufhören würde zu schweigen.
Garlan!
Hörte er eine winzige, weibliche Stimme flüstern. Er sah alarmiert auf und hielt den Atem an.
Garlan, hörst du mich?
Er lauschte in den Raum, hörte das leise Surren eines Insekts, das an ihm vorbeiflog. Er wedelte es irritiert zur Seite, horchte weiter angestrengt.
Garlan, ich bin es!
Es war nicht die Helix, die zu ihm sprach. Es war das Insekt. Das winzige Ding schwirrte auf ihn zu, direkt vor seine Augen, so dass er gezwungen war zu schielen. Es war kein Insekt. Es war eine Maschine. Eine Miniaturdrohne mit hauchzarten Flügeln und einer Vielzahl haardünner Manipulatorarme. Das letzte Mal hatte er so ein Ding auf Exylon gesehen, als Efi es benutzt hatte, um sie durch die dunklen Katakomben des Hochsicherheitsknastes zu lotsen.
Garlan, jetzt sag was verdammt nochmal!
Forderte die Drohne mit vertrauter Stimme.
»Kirai?« fragte er und blickte in die stecknadelkopfgroßen Kameralinsen des Dings.
»Wer sonst?«
Er glaubte, Erleichterung aus ihren Worten zu hören.
»Ki?« flüsterte er. »Was ist hier los? Die verdammte Tür geht nicht auf und...«
»Es gibt Schwierigkeiten.«
»So viel habe ich auch gemerkt. Was ist los?«
»Kennst du einen Typen namens Ruli Khan?«
Garlan erstarrte, wie von einem Froststrahl getroffen. Seine Kehle war auf einmal knochentrocken und sein Herz schlug so heftig, dass er fürchtete, es würde ihm jeden Moment aus der Brust hüpfen.
»Oh, Scheiße«, krächzte er.
»Das dachte ich mir«,
sagte Kirai durch die Drohne. Sie klang angespannt.
»Wer ist er?«
»Ein böser Bube, von dem alle anderen bösen Buben Albträume kriegen«, sagte er. »Er und ein Freund von mir sind sowas wie Erzfeinde«, und ich bin da irgendwie mit reingerutscht. Aber wieso fragst?
Mein Vater will dich an ihn ausliefern, als Gegenleistung für... Egal, du kannst es dir wahrscheinlich denken.
Ja, das konnte er. Jetzt wurde ihm alles klar. Khans Druhun wussten, wo die Heimatwelt seines Volkes lag. Rick, er und die anderen hatten sie ungewollt selbst dorthin geführt.
mit einem Trojaner-Virus, den Kahns Leute im Comm-System der Eric installiert hatten. Die Druhun mussten die Aufzeichnungen der Kronda entdeckt haben. Sie hatten sie analysiert, so wie Vago damals. Dabei mussten sie, genau wie sein Ziehvater, auch auf Daten über die Schattenhelix gestoßen sein. Und sie hatten erkannt, welche Macht das Artefakt besaß.
»Oh, Scheiße«, sagte Garland wieder.
»Ganz ruhig. Wir haben einen Plan.«
»Wir?«
»Ein Freund und ich«, sagte sie schnell, hörbar genervt von seinen Fragen. »Dafür haben wir später noch Zeit. Pass auf, noch begnügt sich mein Vater damit, dich gefangen zu halten. Aber wenn du Ärger machst...«
»Schon klar.« Er konnte nicht mehr sitzen bleiben. Er stand auf und marschierte im Raum auf und ab, während die Drohne dicht neben ihm hersummte und mit Kirais Stimme sprach.
»Bleib, wo du bist«, sagte sie.
Er hätte fast darüber gelacht.
»Wir holen dich da raus, aber wir haben nur diese eine Chance. Wenn etwas schief geht...«
Sie sprach es nicht aus. »Was ist mit dir?«, fragte er.
»Mach dir um mich jetzt keine Sorgen.«
»Sag mir wie«, dachte er.
»Warte, bis ich dich hole.«
»Warten? Mehr kann ich nicht tun?«
»Naja«, sagte sie, »beten könnte nicht schaden.« »Also, du hörst von mir.«
»Ki, warte!«
»Verdammt, was ist denn noch?«
»Danke«, sagte er.
»Jeden Tag eine gute Tat«, gab sie zurück.
Er lächelte schwach.
»Und nenn mich nicht Ki.«
Die Drohne schwirrte aus dem Raum und verschwand durch den millimeterbreiten Spalt unter der Tür, durch den sie erst hineingelangt war. Garland sah dem Ding nach und betete. Zum ersten Mal in seinem Leben. Kirai ließ die Drohne zurück in ihr Zimmer fliegen. Dann versteckte sie das handtellergroße Kontrollgerät unter ihrem Bett, zusammen mit dem mechanischen Insekt, dessen Anblick sie wieder an ihre Käferträume erinnerte. Dieselben Träume, die sie dazu bewogen hatten, die Yahanda-Station so schnell wie möglich wieder zu verlassen. In dem Versuch, die Erinnerung abzuschütteln, atmete sie tief durch und wartete darauf, dass ihre Herzen sich beruhigten. Sie faltete die unruhigen Hände, doch es half nichts. Sie ging den Plan wieder und wieder in Gedanken durch. Tiru würde die Wachleute in dem Korridor vor Garland Suite durch verdächtige Geräusche aus dem Lautsprechersystem in einen anderen Teil des Hauses locken. Gleichzeitig würde sie sich heranschleichen und mit Hilfe des Omnischlüssels, den Tiro für sie programmiert hatte, Garlands Gefängnis öffnen. Gemeinsam würden sie sich durch den Garten schleichen, zum Landeplatz, zu einem der Schiffe ihres Vaters. Nach ihrer letzten Flucht hatte ihr Vater Tiro befohlen, die Sicherheitssysteme der Schiffe isomorphisch zu verschlüsseln. Sie würden nur ihren Vater, Heska oder einen anderen seiner Unterlinge an Bord lassen und alle anderen niederschießen, die sich ihnen näherten. Nur hatte Tiro eine Hintertür im Programm offen gelassen. Sie konnte die Sicherheitsmaßnahmen mit einem Passwort außer Kraft setzen. Wenn nichts schief ging, Vater der Sterne, wenn nichts schief ging.
»Komm mit uns«, hatte sie ihn angefleht. »Du kannst nicht hierbleiben.«
»Doch, das kann ich«,
hatte er traurig lächelnd gesagt und ihr gerührt die Wange gestreichelt.
»Das muss ich. Ich kann die Kameras und komm's nur von der Sicherheitszentrale aus steuern.«
Sie hatten sich lange umarmt. Kirai wusste immer noch nicht, ob sie sich ausreichend für seine Hilfe bedankt hatte, für das Risiko, das er einging.
»Ich werde ihn nicht wiedersehen«, dachte sie. »Niemals wieder.«
Wie lange würde sie den Häschern ihres Vaters diesmal entkommen können? Wie lange, bis sie wieder ausfindig machten, wie auch immer sie das schaffen mochten? Ihr Vater hatte ihr einen Nanosender unter die Haut spritzen lassen, kurz nachdem sie geboren wurde. Aber sie hatte das Ding lange zuvor entfernt. Wie hatten sie sie gefunden?
»Egal, darüber kannst du dir später noch den Kopf zerbrechen. Der Plan hat Vorrang.«
Sie hatte längst ihre Abendgarderobe abgelegt. Jetzt trug sie eine dunkle Hose und ein weißes Top ohne Ärmel. Es gab kein Gepäck, mit dem sie sich belasten wollte. Als ihr Comm-Terminal piepte, hätte sie sich vor Aufregung fast übergeben. Sie erhob sich von ihrem Bett und las die Nachricht, die auf dem Display erschien. »Es ist soweit. Komm in die Zentrale.« Mit zittrigen Knien ging Kirai zur Tür. Sie warf keinen letzten Blick zurück in ihre Gemächer. Als sie die Tür öffnete, waren weder Wächter noch Robodiener zu sehen. Dennoch hatte sie das Gefühl, jeder ihrer Schritte würde von 1000 Augen beobachtet, als sie sich den Korridor entlang stahl. Als sie dessen Ende erreicht hatte, spähte sie vorsichtig in die nächste Abzweigung. Sie führte zum Westflügel, in dem die Sicherheitszentrale lag, wo Tiro allein auf sie wartete. Niemand zu sehen. Sie hielt inne, lauschte. Stille dröhnte ihr entgegen. Soweit, so gut. Auf Zehenspitzen eilte sie zur Tür der Sicherheitszentrale und verschwand darin, so schnell und leise wie ein Schatten. Der Raum war dunkel, bis auf das bunte Glühen der Überwachungsholos und Datendisplays. Tiru saß am Kontrollpult, mit dem Rücken zu ihr, die Hände auf der Konsole. Sie eilte zu ihm.
»Ich bin hier«, flüsterte sie. »Es hat keiner etwas gemerkt.«
Tiru reagierte nicht.
»Tiru«,
flüsterte sie, von einer schrecklichen Ahnung erfüllt.
»Tiru, schläfst du?«
Sie berührte seine Schulter und drehte seinen Stuhl in ihre Richtung. Sie gefror, als seine toten Augen durch sie hindurchstarrten. Der Fleck, der die Brust seines Overalls durchnässte, wirkte im Zwielicht tiefschwarz. Und sie begriff, was sie schon Sekunden vorher nicht hatte wahrhaben wollen.
»Tiru«,
flüsterte sie erstickt. Als sich die Tür hinter ihr öffnete, fuhr sie keuchend herum.
»Tochter, du enttäuschst mich.«
Die Augen ihres Vaters sahen sie verletzt an. Kirai wagte es nicht zu atmen.
»Glaubst du, ich weiß nicht, was in meinem Haus geschieht?«
Ehe sie reagieren konnte, war er bei ihr und schlug sie ins Gesicht. Sie ächzte und schmeckte Blut, das aus ihrer aufgeplatzten Unterlippe drang.
»So hast du es also beim letzten Mal geschafft. Dieser Verräter hat dir geholfen. Warum? Was hast du ihm dafür geboten, Kirai?«
Sie hörte nicht auf ihn. Sie war nur von einem Gedanken erfüllt. Garlen. Mit einem zornigen Aufschrei bäumte sie sich auf und sprang an ihrem Vater vorbei in den Korridor. Etwas fiel sie von der Seite an und riss sie zu Boden. Sie schlug auf die Fliesen, grelles Licht explodierte hinter ihren Augen, während der Dasrock ihres Vaters sie anbrüllte, dass ihr die Ohren klingelten. Geifer flog ihr ins Gesicht. Sie schrie und hob hilflos die Arme. Die Last des Raubtiers drückte ihr die Luft aus den Lungen.
»Skra«,
sagte ihr Vater, und das Monstrum zog sich widerwillig knurrend zurück. Kirai blinzelte. Im nächsten Moment schoss eine Hand vor, packte sie am Arm und riss sie auf die Beine. Heska stand hinter ihr. Er hielt sie mit dem linken Arm im Schwitzkasten.
»Aus der Traum«,
zischte er ihr ins Ohr.
»Ich hatte dich gewarnt«, sagte ihr Vater.
»Garlen«,
schrie Kirai, so laut sie konnte. Der Schuss. Er fuhr auf, als er den Schrei hörte, weit entfernt und durch die Tür gedämpft, doch er erkannte die Stimme. »Kirai!« Garlen sprang zur Tür und hämmerte verzweifelt dagegen.
»Kirai!«
rief er.
»Ki!«
Und dann, wütend,
»Lasst sie in Ruhe, ihr Arschlöcher, oder ihr kriegt es mit mir zu tun!«
Nichts und niemand beachtete ihn. Er trat gegen die Tür, warf sich mit der Schulter dagegen.
»Kirai«,
schrie er,
»macht auf, verdammt!«
Die Gedanken hämmerten durch seinen Schädel. Sein Puls raste. Was immer ihr Plan gewesen war, es war schiefgegangen. Er brauchte eine Waffe, irgendetwas, mit dem er die Tür aufschweißen konnte. Jede Sekunde, die er hier festsaß, konnte Kirais letzte sein. Ihm wurde schlecht, als er sich vorstellte, was ihr irrer Vater ihr antun konnte. Er musste hier raus. Dann sah er das dunkle Glühen an seinem Unterarm. Die Helix war erwacht. Garlen erschrak. Und das Glühen verging augenblicklich.
Nein, nein, nein!
Er schüttelte seinen rechten Unterarm, als könne das die Helix wieder aktivieren.
Bleib an, du Mistding! Tu was! Tu irgendetwas, verflucht!
Schattenmonster aus dem Nichts. Ein Riss in einer Albtraumwelt. Was, wenn die Macht der Helix ihn töten würde, eingesperrt in diese Räume? Wenn sie Kirai töten würde? Aber wenn es die Helix nicht tat, würde es ihr Vater tun. Das konnte er nicht zulassen. Dieser Bastard musste aufgehalten werden. Und was ist mit dir? Dachte er. Bist du auf den Tod vorbereitet, ausgelöscht durch dein eigenes Erbstück, das du nicht kontrollieren kannst? Nein, das war er nicht. Er fürchtete sich vor dem Tod. Er fürchtete sich vor der Helix. Aber das durfte er nicht. Rick würde sich auch nicht vor dem Ding fürchten. Oder vielleicht doch?
Garlin!
Wieder hallte Kirais Stimme durch den Palast, schmerzerfüllt, ängstlich. Garlin stieß einen langen Laut der Wut und Verzweiflung aus. Er hob die Schattenhelix, die Augen zusammengekniffen, mit wildem Atem und donnerndem Herzen. »Sie stirbt, wenn du nichts unternimmst!« Er konzentrierte sich auf seinen Zorn, verdrängte alle anderen Emotionen.
»Ich bin Garlin Rokaitor, dein Herr und Meister, du Scheißding!«
presste er mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Feuer schien durch seine Adern zu rasen.
»Ein Kronda! Ein gottverdammter Herr des Abgrunds! Ich befehle dir, mir zu helfen, oder ich schwöre, ich zerschnetzel dich zu schwarzem Konfetti! Hilf mir! Sofort!«
Funken aus dunkler Energie umzuckten die Schattenspiralen um seinen Arm. In der nächsten Sekunde waren es schwarze Blitze, die die Schattenhelix einhüllten und seine Finger umspielten wie Elmsfeuer. Jedes Haar an seinem Körper stand aufrecht. Er spürte ihre Macht wie einen Hurrikan, wie einen Sternensturm, wie eine Supernova in seiner Hand. Schreiend, im Einklang mit der tosenden Energie der Helix, stieß er den Arm nach vorn, die Hand gebieterisch erhoben. Erst war es nur ein winziger, schwarzer Punkt, der inmitten der Tür erschien. Dann explodierte er zu einem schwarzen Riss, der die Wirklichkeit spaltete. Ein gähnender, brüllender Abgrund aus Kälte und absoluter Finsternis. Ungläubig lachend und entsetzt zugleich sah Garlin zu, wie der Riss die Tür zusammenknüllte wie Bonbonpapier. Das Metall zerriss kreischend und die zertrümmerte Tür wurde in den Abgrund gesogen. Mauerwerk löste sich aus der Wand und verschwand ebenfalls in der Welt jenseits der Welt. Der Riss breitete sich aus, wurde größer und hungriger und monströser, und er konnte es fühlen. Etwas näherte sich aus der Dunkelheit, hielt auf ihn zu, rasend vor Zorn und »Stopp!« schrie Garlin. Die Blitze erstarben, die Helix erlosch. Und der Riss in der Wirklichkeit verging wie ein böser Traum, von einer Sekunde auf die nächste. Garlin rang nach Atem, 2, 3, 4 Sekunden lang, erschüttert und überwältigt von der Macht der Helix. »Das war ich!« Furcht und Adrenalin ließen ihn zittern. »Ich hab das getan. Ich hab ihr befohlen und sie hat gehorcht.« Nur blieb ihm keine Zeit, die Erfahrung zu verarbeiten, denn schon donnerten Schritte auf dem Korridor. Er hörte das Zischen einer durchgeladenen Energiewaffe. In der nächsten Sekunde stürmte ein Syndulon die Suite, sein Lasergewehr im Anschlag.
»Keine Bewe-«
Garlin sprang aus seiner Deckung neben der Tür. Der Wächter reagierte sofort und schwang den Laser herum, den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Garlin sprang vor und drückte die Mündung von sich weg. Die Wucht seines Angriffs warf den Syndulon zurück. Er schlug mit dem Rücken gegen die Wand, drückte ab. Der feine Strahl schnitt quer durch das Zimmer und malte eine schwarz verkohlte Spur über die Wände. Im selben Moment schrillte der Feueralarm los. Garlin und der Wächter rangen um das Gewehr, die Zähne gefletscht, keuchend. Garlin holte mit dem Kopf aus und schlug seine Stirn gegen die des Syndulon. Dieser ächzte auf, sein Griff lockerte sich. Garlin entriss ihm das Gewehr und schmetterte ihm den Kolben ins tätowierte Gesicht. Wieder und wieder, bis der Wächter mit einem leisen Seufzen zu Boden sackte. Bunte Sternchen tanzten vor Garlins Augen. Er brauchte einen Moment, das Gleichgewicht wieder zu erlangen, zu Atem zu kommen. Der Alarm dröhnte in seinen Ohren. Er hatte schon lange zuvor seine 7 Sachen gepackt und den Rucksack umgeschnürt. Das Lasergewehr durchgeladen und fest in beiden Händen verließ er sein Gefängnis. Nur ein einziger Gedanke beherrschte ihn. Kirai. Kirai atmete schnaufend durch die Nase, während Heskas Hand wie ein Stahlsiegel über ihrem Mund lag. Ihr Vater trat näher, mit dem knurrenden Dasrock an seiner Seite.
»Was hast du jetzt mit ihr vor, Boss?« fragte Heska.
Der Blick ihres Vaters war voller Verachtung.
»Sperr sie in ihr Zimmer, bis ich mir etwas Angemessenes überlegt habe.«
Kirais Atem ging wilder und wilder. »Karlen«, dachte sie verzweifelt, »Tiru, es tut mir leid.« Ein Alarm schrillte los.
»Was zum...«
Heska blickte verwirrt auf. Kirai reagierte sofort. Sie riss sich los und zog in derselben Bewegung die Laserpistole aus seinem Gürtelholster.
»Zurück«,
forderte sie und ließ die Mündung von Mann zu Dasrock gleiten. Ihre Hände zitterten.
»Kirai«, sagte ihr Vater mit kalter Miene.
»Ich sagte zurück!«
Spucke flog aus ihrem Mund, als sie den Befehl bellte.
»Du wirst uns nicht erschießen.«
Heska grinste.
»Ach nein?«
fragte sie. Der Dasrock knurrte, jeden Muskel angespannt, die Dornen auf seinem Rücken steil aufgerichtet.
»Nein«, sagte Heska, »nicht mit aktivierter Sicher.«
Er stoppte, als Kirais Daumen einen Schalter umlegte und sich der Laser zischend durchlud.
»Danke für den Tipp«,
sagte sie, ihre Stimme bebte. Sie hatte die Killer ihres Vaters lange genug beobachtet und wusste, wie man einen Laser entsicherte.
»Kirai«, sagte ihr Vater ruhig, »leg die Waffe hin.«
»Nein«,
sie richtete die Mündung auf seinen Kopf. Sein Blick ließ sie erbeben. Sie hasste ihn dafür, dass er solche Macht über sie hatte.
»Wir gehen, Garlen und ich.«
»Egal, wohin ihr flieht«, sagte ihr Vater, »ich finde euch.«
»Nicht, wenn du tot bist«, sagte sie und machte einen Schritt rückwärts.
Sie erschrak, als sie hörte, wie irgendwo eine Tür aufgerissen wurde. Die Schritte von mehreren Dutzend Mann hallten durch die Korridore. Die Wachen aus dem Garten hatten den Palast gestürmt und schwärmten aus.
»Du wirst dieses Haus nicht lebend verlassen«, sagte ihr Vater. »Leg die Waffe!«
Sie zuckte zusammen, als der Schuss aus der Mündung blitzte. Ihr Vater warf sich zur Seite, die Hände über den Kopf gehoben. Der rote Strahl verfehlte ihn nur um Millimeter. Im selben Moment sprang der Dasrock los. Kirai erschrak, riss die Waffe herum, feuerte. Der Schuss sägte drei Dornen vom Rücken der Bestie, doch er hielt sie nicht auf. Schreiend warf sich Kirai zur Seite, bevor aus Gras Krallen sie in blutige Streifen gerissen hätten. Der Dasrock brüllte, wirbelte herum, mit seinem dornenbesetzten Schwanz wild um sich schlagend. Er setzte erneut zum Sprung an. Der dritte Schuss durchbohrte sein rechtes Auge und trat aus der Rückseite seines Schädels wieder aus. Skra wimmerte erstickt, dann sackte er zu Boden. Der Gestank von verbranntem Fleisch und Fell breitete sich aus. Kirai rang nach Atem, während sie fassungslos den toten Dasrock betrachtete. Dann gab es eine Bewegung am Rande ihres Blickfelds. Sie riss die Waffe hoch, die Mündung zeigte auf Heska. Er erstarrte und hob die Hände.
»Ganz ruhig, Kleine«, sagte er, »bevor du dir noch wehtust.«
Die anstürmenden Wächter waren gefährlich nah.
»Wir sind hier«,
rief Varidur ihnen zu. Kirai rannte los. Sie richtete die Waffe hinter sich und feuerte blindlings in den Korridor. Sie hörte ihren Vater und Heska ächzen, ohne zu wissen, ob sie getroffen hatte. Raus, sie musste hier raus, aber nicht allein. Varidur senkte den Arm, als die Laserschüsse verklangen. Er drehte sich Heska zu.
»Worauf wartest du, Idiot? Hol sie zurück!«
Heska nickte und nahm die Verfolgung auf, während Varidur sein Büro ansteuerte.
»Kirai«, dachte er.
Der Name brannte wie ein schwarzes Feuer in seinem Geist. Garlen hielt das Gewehr im Anschlag, während er durch Gänge und Hallen rannte, vorbei an intergalaktischen Kunstgegenständen und Antiquitäten. Er hasste Gewehre. Zugegeben, Durchschlagskraft, Reichweite und Energiezellen waren größer, aber Gleiches galt auch für die Sperrigkeit. Er bevorzugte Pistolen. Klein, handlich, leicht zu verstecken. Immer noch besser als gar kein Schießeisen, dachte er sich, ohne dass es ihn beruhigte. Er fühlte das Adrenalin in seinen Adern, den Schweiß, der auf seiner Haut prickelte. Sein Geist war hellwach und auf der Hut, methodisch, strategisch. Er wusste nicht mehr, wie oft er schon in Situationen wie diesen gewesen war, auf sich allein gestellt, unzureichend bewaffnet und von allen Seiten gejagt. Irgendwo bei 1 Million hatte er aufgehört zu zählen. Aber egal, wie brenzlig es geworden war, bislang war er immer mit heiler Haut davongekommen. Allerdings war seine Haut damals noch laserfest gewesen. Er hielt die Luft an, als er Stiefelschritte auf den Fliesen hörte, in einem Gang ganz in der Nähe. Varidurs Leute verteilten sich im Haus. Verdammt, sie waren nah. Sie waren hier.
Stehen bleiben,
dröhnte eine Stimme hinter ihm. Garland sah ihre Reflexion auf dem Bauch einer polierten Vase, die auf einem Sockel vor ihm ausgestellt war. 3 Syndulonen, die zu ihm aufschlossen, die Waffen anlegten. Er wirbelte herum, feuerte dem vordersten von ihnen in die Kniescheibe. Der Mann schrie auf, ging zu Boden. Seine Kumpane stolperten über ihn, feuerten noch im Fall, doch ihre Schüsse verfehlten Garland. Stattdessen hämmerten sie auf die Vase, ließen sie in 1000 Scherben zerspringen, die auf Garland niedergingen. Er hob schützend eine Hand über den Kopf, während er mit der anderen hinter sich schoss, ohne stehen zu bleiben. Er rannte aus dem Korridor hinaus in den nächsten. 2 Gänge kreuzten sich. Einer sah so gut aus wie der andere, weiße Wände, Türen und Artefakte zu beiden Seiten. Er tauchte nach rechts ab, wobei er die ganze Zeit nach Kirais Stimme lauschte, doch er hörte sie nicht mehr. Dafür vernahm er neue Schritte, direkt voraus. Es waren mindestens 2 Mann. Garland bremste ab und sah sich atemlos um. Rechts von ihm in einer Nische erhob sich ein mannshoher Obelisk, der aussah wie aus einem einzigen Stück Karneol geschnitten. Goldene Glyphen waren darin eingelassen. Garland überlegte nicht lange. Er tauchte hinter den Obelisken und presste sich an die Wand, so dicht es ihm der Rucksack erlaubte. Keine Sekunde zu früh, denn die beiden Wächter stürmten bereits den Gang. Garland hielt den Atem an.
Verdammt, ich hätte schwören können, ich habe Schritte gehört.
Sie wurden langsamer. Garland hörte, wie sie ihre Waffen durchluden. Er konnte die Nähe seiner Häscher fast körperlich fühlen. Seine Hände umklammerten das Gewehr. Ein Schweißtropfen rann seine Schläfe hinab, als er sah, wie die Schatten der beiden Wächter dem Obelisken immer näher kamen.
Weiter, befahl er ihnen in Gedanken. Zieht weiter, haut ab, na los!
Wie hat sich der Kerl überhaupt befreien können? Fragte einer der Wächter mit hoher, fast femininer Stimme.
Keine Ahnung,
sagte der andere, seine Stimme ein rumpelnder Bass.
Vielleicht hat ihm wer geholfen. Wie ihr damals. Ich geb den anderen Bescheid.
Garland hörte einen Kommunikator piepen. Und dann ein Wort, das seinen Magen in die Tiefe rasen ließ.
Warte, zischte der Wächter alarmiert.
Garland wagte es nicht zu atmen. Die Syndulonen standen jetzt genau vor dem Obelisken. Er sah ihre Silhouetten zwischen dem Rand der Steinsäule und der Nische, in der er sich versteckte.
»Was ist?«
fragte der Wächter mit der hohen Stimme.
»Weiß nicht. Nur so ein Gefühl.«
Garland hörte Leder knarren, als der Wächter mit der Bassstimme von einer Seite zur anderen blickte.
»Als wäre er genau...«
Er drehte sich zu dem Obelisken.
»Hier!«
Sein grellgrüner Blick und der von Garland trafen sich. Der Syndulon riss das Gewehr hoch. Garlands Instinkt übernahm die Kontrolle über seinen Körper. Bevor er sich versah, warf er sich mit aller Macht gegen den Obelisken. Die Säule aus Karneol kippte. Der Wächter fluchte, sprang zurück. Sein Schrei wurde erstickt, als der Obelisk ihn von der Brust bis zu den Beinen unter sich begrub. Im selben Moment sprang Garland vor und schmetterte dem 2. Wächter den Gewehrkolben ins erschrockene Gesicht. Der Mann stürzte bewusstlos zu Boden, neben seinen Kumpanen unter dem Obelisken. Letzterer versuchte hilflos, seine Waffe zu greifen, die neben ihm gelandet war. Garland trat nach dem Gewehr, ließ es einige Meter über den Boden gleiten, aus der Reichweite des Wächters. Dann rannte er weiter. Der Gestank von verbranntem Fell schien Varidur zu verfolgen, selbst als er die Sicherheitstür seines Büros hinter sich verriegelte. Zorn brannte wie Säure in seinen Adern, als er daran dachte, wie viel Geld und Blut er daran investiert hatte, Skra zu zähmen und abzurichten. Alles verschwendet, durch einen einzigen Schuss. Kirai, Er würde ihren Willen brechen, ihr Gehorsam beibringen und wenn er sie dafür häuten musste. Sie hatte ihn verraten. Wieder verraten. Wie ihre verfluchte Mutter zuvor. Wie Tiro, der alte Narr. Und wie Tiro und ihre Mutter würde sie dafür büßen. Doch der Junge hatte Vorrang. Ruli Khans Schiff war auf dem Weg hierher. Er durfte Khans Leuten nicht mit leeren Händen entgegentreten. Der Junge musste eingefangen werden oder sein eigener Hals lag in der Schlinge.
Raumschild aktivieren, befahl Varidur dem Haus.
Doch selbst als das blaue Kraftfeld alle Wände um ihn herum belegte, entspannte er sich nicht. Wie hatte der Junge entkommen können? Hatte Tiro ihm ebenfalls geholfen? Oder hatte das Artefakt an seinem Arm etwas damit zu tun? Gleichgültig. Seine Leute würden ihn wieder einfangen. Alle Eingänge des Hauses hatten sich hermetisch abgeriegelt. Niemand kam raus und nur seine Wachleute kamen herein. Ihm war sofort klar gewesen, dass Tiro versucht hatte, das Sicherheitsnetz zu manipulieren. Aber er hatte die Systeme neu gebootet und gescannt. Alles sollte wieder perfekt laufen. Varidur wischte über seinen Schreibtisch und erweckte das Holocom-Interface zum Leben.
Zeige mir den Feed aus den Sicherheitskameras.
3 Dutzend Hologrammfenster materialisierten sich im Halbkreis um seinen Schreibtisch. Varidur erwartete, seine Leute zu sehen, die durch das Haus ausschwärmten. Den Jungen auf der Flucht. Seine Tochter. Doch was er sah, in jedem Holofenster, grinsend und faltig, war das Gesicht seines obersten Sicherheitstechnikers.
Ich grüße dich, Connor Varidur. Wenn du das hier siehst, bin ich sehr wahrscheinlich tot. Und du hast mich getötet. Aber der alte Tiro ist cleverer, als du glaubst. Vergiss dein Überwachungssystem, deine Sicherheitsschlösser. Egal, was du versuchst. Sie gehören mir und ich gebe sie nicht so bald wieder her. Du Verfluchter! Ach ja, während du diese Aufzeichnung siehst, sehr wahrscheinlich schäumend vor Wut, gehen Hyperfunknachrichten an alle deine Feinde raus. Zusammen mit deinen Sicherheitscodes, Passwörtern, Kontodaten und all den anderen schmutzigen kleinen Geheimnissen, die du in deiner langen Karriere gesammelt hast. Ich denke, sie werden viel Freude daran haben. Du dagegen, vermute ich, sehr viel weniger. Tiro entbietet dir einen letzten Gruß, Connor Varidur. Ich hoffe, du erstickst daran.
Das Interface zersplitterte unter Varidurs Faust. Blut lief aus seiner Handkante, aber er ignorierte es. Die Kommverbindung zu seinen Leuten war tot. Die Sicherheitskameras waren tot. Die Hauskontrollen waren tot. Er war tot, wenn er den Jungen nicht wieder in seine Gewalt bekam. Bleib stehen, hörte sie eine innere Stimme sagen. Du kannst nicht entkommen, nicht ein zweites Mal. Bleib stehen oder er wird dich töten. Jeder Muskel ihres Körpers war angespannt. Aus Angst, jeden Moment könnte ein Laserschuss ihren Rücken durchbohren. Doch sie konnte nicht stoppen, selbst wenn sie gewollt hätte. Ihr Körper rannte automatisch wie ein Roboter durch das Haus ihres Vaters. Sie sah über die Schulter. Keine Spur von Heska. Sie wusste, dass ihr Vater ihn hinter ihr hergeschickt hatte, aber sie wusste auch, wie schnell sie war. Das Haus war voller Wächter. Sie hörte ihre Schritte überall. Aber sie kannte dieses Haus in- und auswendig, kannte jeden Gang, jedes Zimmer, jede Halle, jede Suite. Nachdem sie Heska und ihrem Vater entkommen war, war sie in den nächsten Korridor geflohen. Durch den Speisesaal, dann in einen weiteren Korridor, anschließend durch den einen Eingang in die Holothek hinein und durch einen anderen wieder hinaus. Während die Leute ihres Vaters durch die Korridore gestürmt waren, hatte sie sich hinter geschlossenen Türen versteckt, und als sie vorbeigezogen waren, hatte sie ihren Weg fortgesetzt. Sie hatte keine Ahnung, wie nah das Schiff war, das Galen holen sollte, wie viel Zeit ihnen noch blieb, ob ihr Vater Tiros Manipulationen wieder ungeschehen gemacht hatte. Sie wusste nur, dass sie nicht stehen bleiben konnte. Du hast es einmal geschafft und du kannst es wieder schaffen. Tiro ist für dich gestorben. Du schuldest es ihm nicht aufzugeben. Du kannst es schaffen.
Stehen bleiben!
Erschrocken riss Kirai den Blick zurück nach vorn. Ein Trupp Wächter kam auf sie zu und versperrte den Durchgang wie eine Wand aus Ledermänteln. aber sie war gut darauf vorbereitet.
»Gut, dass ihr da seid«, rief sie den Männern entgegen. »Mein Vater, er braucht eure Hilfe. Schnell!«
Sie deutete mit der einen Hand hinter sich, während sie mit der anderen unauffällig Heskas gestohlene Waffe hinter ihrem Rücken versteckte. Die Männer zögerten, verwirrt, misstrauisch.
»Worauf wartet ihr?«
Kirai rang nach Atem und versuchte, ihr Schwindelgefühl abzuschütteln.
»Schnell, bevor es zu spät ist!«
Dann sah sie, wie die Männer an ihr vorbeiblickten. Noch bevor sie sich umdrehen konnte, riss ihr jemand den Laser aus der Hand.
»Ich glaube, das gehört mir«, sagte Heska und drückte ihr die Mündung der Waffe an die rechte Schläfe. Kirai erstarrte. »Gut gespielt, Kleine. Fast so talentiert wie deine Mutter.«
»Heska«, sagte einer der Wächter, »was ist los? Die verdammten Comms sind tot, das Haus reagiert nicht, die Sicherheitsdrohnen...« »Scheiß drauf«, sagte Heska, »der Junge ist entkommen. Findet ihn, oder der Boss lässt euch häuten. Los!«
Die Wächter reagierten sofort und schwärmten aus. Kirai und Heska waren allein. Sie sah sein höhnisches Grinsen. Etwas brannte in ihren Augen. Die Lasermündung lag kalt und hart auf ihrer Haut.
»Tu es!« schrie alles in ihr. »Du bist schneller als er. Schlag ihm den Laser aus der Hand, bevor er schießen kann!«
Aber die Angst lähmte sie.
»Nur ein falscher Atemzug von dir«, sagte er. »Nur ein falsches Blinzeln und es wird sehr heiß in deinem hübschen Köpfchen.« »Er würde dich dafür ausweiden«, sagte sie, aber ihre Stimme zitterte.
Heskas Zungenspitze glitt kurz über seine Schneidezähne.
»Sicher? Du hast deinem armen Vater das Herz gebrochen, Kirai. So etwas nimmt er sehr persönlich, wie du weißt. Und ein Mann wie er kann sich jederzeit eine neue Tochter klonen. Eine, die etwas fügsamer ist als das alte Modell.«
Schritte ertönten im Korridor.
»Wo ist der verdammte Junge?«
fragte Heska den anrückenden Wächter, ohne aufzusehen.
»Hier«,
sagte eine junge Stimme. Heska blickte über die Schulter.
»Was?«
Ein Schuss blitzte auf.
Heska schrie, als der nadelfeine Strahl seine Waffenhand durchbohrte.
Er ließ den Laser fallen.
»Garlin, Vater der Sterne, er war unversehrt.«
Kirai wollte vorspringen, zu ihm laufen, doch Heska war schneller. Er packte sie, verdrehte ihr die Arme auf dem Rücken und hielt sie wie einen Schild zwischen sich und Garlin, der mit erhobenem Gewehr und düsterem Blick näher trat.
»Lass sie los«, sagte der graue Junge.
»Du bist erledigt, Kleiner«,
presste Heska unter Schmerzen hervor. Der Geruch von brutzelndem Fleisch ging von seiner verletzten Hand aus und ließ Kirai würgen.